Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Heute nehmen wir mal wieder auf an einem Sonntag. Es ist nicht ein Sonntagvormittag, wir sind mittlerweile an einem Mittag und ich schalte rüber ins Hauptstadtstudio, das heute mehr Hauptstadtstudio ist als je. Denn ich habe neben Franzi, hi Franzi.
Hallo Sascha.
Auch noch den Mike hier. Ihr kennt ihn schon, das ist nämlich der Brieffreund Mike. Hallo Mike.
Hallo Sascha.
Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, in der Vorbereitung oder in den letzten Episoden mit Franzi hat der Mike immer spezielle Fragen zu einem speziellen Lauf gestellt. Nämlich dem 100-Meilen-Lauf von Berlin, der Mauerweglauf, der jetzt dann demnächst startet, nämlich am 12. und 13. August findet der Ganze statt. Wie der Name schon sagt, sind es 100 Meilen durch Berlin, um genauer zu sein, auf dem alten Mauerweglauf. Für die Jüngeren unter euch, die vielleicht nicht wissen, Berlin-Mauer, da gibt's auch gar nichts mehr. Ja, stimmt, die ist mittlerweile zum Glück abgerissen zu den allergrößten Teilen. Da stehen noch wahrscheinlich ein paar Stelen rum, um dem Ganzen zu gedenken. Damals, sag mal zum Anfang des Kalten Krieges oder war es vielleicht auch schon der Höhepunkt des Kalten Krieges, als sich die Oberen gedacht haben, wir müssten unbedingt mal den Westteil von Berlin von der DDR abspalten, also und eine große Mauer drum zu ziehen, um Menschen zu hindern, von links nach rechts zu gehen. In der Stadt.
Ich glaube, es war sogar am Anfang, weil es 61 wurde die Mauer gebaut.
61, genau. Ich glaube, 13. August, logischerweise. Ich glaube, das ist das Datum, ne? Man erkennt das Datum vom Ausrauungstag. Ziemlich verrückter Teil unserer deutschen Geschichte, wie man Länder teilen kann, was ja nichts ganz so Ungewöhnliches ist. Also irgendwo wahllos eine Grenze zu ziehen, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Deswegen haben wir heutzutage Nationen, aber das Ganze noch durch eine Stadt zu ziehen und einen kompletten Teil vom Rest abzuschneiden auf dem Landweg ist schon was ziemlich Verrücktes. Und seit einiger Zeit, ich glaube es ist die 34. Ausgabe jetzt vom Mauerweglauf, findet eben dieser Lauf auf dem offiziellen Mauerweg statt. 100 Meilen, einmal rundherum durch Berlin. Und jedes Jahr, das ist so das Besondere daran, an diesem Mauerweglauf, wird einer anderen Person, einem anderen Opfer dieser Mauer gedacht. Denn die Mauer war damals gedacht, um Menschen an der Flucht von links nach rechts zu hindern. Und da sind einige Menschen zu Tode gekommen. Man könnte auch sagen, ermordet worden an der Mauer, um das mal ganz klar so auszusprechen. Und dieses Jahr wird zu Gedenken von Erna Kelm gelaufen, 2023. Wir verlinken das alles in den Shownotes, dass ihr die ganze Geschichte dazu mal nachlesen könnt zu dem Mauerweglauf. Und das soll auch schon der offizielle Teil zu der ganzen Geschichte erstmal gewesen sein, denn wir wollen heute über den Lauf sprechen, über das Lauf-Event. Und da Franzi das Ding schon gelaufen ist und Mike es laufen möchte und ich nebendran stehe, beantworten wir heute ein paar Fragen, sprechen ein bisschen über den Lauf. Wie haben sich beide vorbereitet? Wie hätten sie sich vielleicht besser vorbereiten sollen? Das wird dann die Überraschung für Mike sein vielleicht, der sich ja heute gerade, du hast erzählt, Mike, du hast heute deinen letzten Vorbereitungslauf gehabt, richtig?
Ganz genau. Deswegen passt das Datum heute auch relativ gut, denn meine ursprüngliche Frage an die Franzi, wie viele Kilometer sie so in der Woche abgespult hat, hat sich ja jetzt quasi erledigt.
Ja, genau, du kannst zwischendurch immer fragen. Ich weiß nicht, ob wir sie beantwortet haben. Franzi, wie viel bist du denn gelaufen im Schnitt?
Na, ich habe so im Kopf noch, dass ich ein paar Wochen hatte, wo ich definitiv über 100 war. Ich glaube, so mein Maximales waren mal 140. Dann hatte ich 2-3 Wochen mit 120 Kilometer und 3-4 Wochen mit 100 Kilometer. So ungefähr war es bei mir. Ich habe mehr Wert auf die, ich habe ja 3 lange Läufe gemacht gehabt, also über, also um die 50 bis 60 Kilometer und ansonsten halt einfach das Kilometer sammeln in der Woche, jeden Tag laufen, dass man dann so auf die 120 Kilometer kommt. So war meine Vorbereitung.
Na, 120 Kilometer ist ja ungefähr die Zahl, die auch hier fallen ist in der Juni-Episode, ne, wo ihr euch über die Harzquerung unterhalten habt. Da ging es ja nochmal kurz an den Mauerweglauf ran und da fielen nämlich die 120 Kilometer und dann dachte ich, naja, dann bin ich eigentlich ganz gut mit dabei, weil ich im Schnitt so zwischen 100 und 160 Kilometern in der Woche gelaufen bin, jetzt seit mehreren Monaten. Also heute habe ich 3000 Kilometer für dieses Jahr voll gemacht, ich hoffe mal, das ist ja noch...
Definitiv. Ist es denn für dich der erste lange, also bist du vorher schon Ultras gelaufen oder ist das jetzt dein erster richtig langer Ultra dann gleich in die Vollen?
Na, die Länge ist das erste. Bisher war es der Müritzlauf vergangenes Jahr, der hat ja 75 Kilometer und jetzt vor 2 oder 3 Wochen hatte ich einen langen Lauf über 85 gemacht.
Ah, okay. Ja, dann... Bin ich guter Dinge, dass du da auf jeden Fall genug Kilometer gesammelt hast. Ich bin eh jemand, der generell nicht so viele Kilometer sammelt wie andere, die in den Bereichen laufen. Das liegt aber bei mir einfach an den Bedingungen, dass es immer knapp ist mit der Trainingszeit und so weiter, mit der Familie und Arbeit und dass ich da eigentlich immer nur minimalistisch unterwegs bin. Aber bei dem ist tatsächlich so beim Mauerweglauf, auch gerade dadurch, dass es eher größtenteils flach ist. Also ich hatte 700 Höhenmeter nachher auf die 161 Kilometer. Also es ist relativ flach. Man muss halt wirklich viel im gleichmäßigen Tempo laufen und das dann halt einfach in langen Läufen vorab zu trainieren. Und das hast du ja gemacht. Also besser geht's eigentlich nicht in der Vorbereitung.
Ja, ich bin zumindest guter Dinge, dass es funktioniert. Und offiziell sind es ja nur 660 Millimeter, glaube ich. Also keine 700.
Ja, da hat man ja immer Diskrepanzen, was die Uhr dann am Ende anzeigt, zu dem, was
wobei
die Millimeter,
die Strecke
angeht.
Die da kommen, fies sind, ne? Die sind ja teilweise doch sehr gemein. Das ist ja, man hat ja immer sehr, sehr lange, flache Abschnitte. Und dann kommt es schon immer kurz und sehr, sehr knackig.
Ja, das ist so unterschiedlich. Es gibt auch mal so Steigungen, die sich lang ziehen, die man kaum sieht, die man dann aber merkt, wenn man einfach so lange unterwegs ist. Und es kommt ja drauf an, bist du schon mit Höhenmetern Läufe gelaufen, also längere?
Jetzt nicht unbedingt gezielt. Im Harz mal so ein bisschen, wenn wir da im Urlaub waren. Aber sonst halt wird man hier in der Gegend dann Höhenmeter sammelt. Jetzt wohne ich ja wie du direkt am Mauerweg und habe auf dem schon einige mehr oder weniger Höhenmeter gesammelt. Gerade unten.
Ja, dann reicht es aber auch für. Ja. Brauchst du dich nicht verrücken und dann, wenn eine Steigung kommt, eine knackige, dann gehst du halt einfach. Das wird dir eh dann öfter passieren, dass du zwischendurch auch einfach gehst.
Ja, mal ausprobieren. Zumindest die 85 habe ich laufend noch geschafft, aber denke mal, klar, irgendwo hat ja jeder seine Grenze. Und dann wollen irgendwann die Beine auch nicht mehr ganz so sehr. Dann wird halt kurz spaziert oder gewandert.
Genau. Franzi hat gerade eben angesprochen, dass sie ja sehr gebunden ist mit Familie, Job und überhaupt und dementsprechend da so ein bisschen kürzer treten muss. Was das Training oder auch möchte, gehe ich mal, also ich weiß, dass Franzi auch dann auch gerne kurzer Tritt für Familie. Wie ist das denn bei dir, Mike? Wenn wir zwei geschrieben haben und jetzt auch in der Terminfindung, hast du immer ganz komische Zeiten genannt, zu denen du aufstehst, zu denen du wieder ins Bett musst, weil du irgendwie laufen gehst. Wie ist denn deine Organisation mit, wann kannst du trainieren und wie lange kannst du trainieren eigentlich?
Ich trainiere in aller Regel zu Zeiten, zu denen du im Bett liegst. Weil du bist wohl nicht so der Morgenmensch, wie ich es mitgekriegt habe. Nee, ich stehe tatsächlich unter der Woche zwischen 2 und 3 Uhr auf. Montag, Mittwoch und Freitag ganz normal um 3. Und Dienstag und Donnerstag sind immer die Lauftage. Da stehe ich dann halt schon um 2 auf, setze mich kurz aufs Rad, fahre zur Arbeit. Von Arbeit laufe ich dann los und laufe da halt so 25 Kilometer. Dann kann ich auf Arbeit in aller Ruhe duschen und dann fängt der Arbeitstag an. Aber dadurch, dass man so früh aufsteht, muss man natürlich abends auch ein bisschen früher ins Bett, dass man überhaupt noch Schlaf kriegt.
Ja.
Und deswegen bin ich halt nicht so der typische Abendmensch, der irgendwann bis auf den späten Abend irgendwelche Sachen macht. Bei mir spielt sich halt doch alles immer sehr, sehr früh ab. Auch am
Krass.
Wochenende, da ist es dann nicht so viel anders. Steht man dann halt mal um 4 Uhr oder 4:30 Uhr auf. Aber dann geht es meistens um 6 schon los auf den Lauf. Samstags immer zusammen mit meiner Frau. Und sonntags mache ich dann eine größere Runde, wo ich unterwegs noch einen Laufkumpel einsammle und dann im Grunde genommen erstmal hier wieder allein laufe.
Da ergibt sich das Training in der Nacht ja von ganz von alleine, ne? Dann ist das jetzt schon mal kein Punkt,
Braucht
den du
man keinen
extra.
extra Nachtlauf. Wenn
Genau,
dann mal
den
einen
du.
Abendlauf. Hast du denn sowas mal gemacht, dass du abends zu einer Zeit, wo du sonst schlafen gehst, mal noch einen Trainingslauf gemacht hast?
Lauf nicht. Ich bin ja viel mit Fahrrad auch noch nebenbei unterwegs. Das letzte Mal war jetzt die Mecklenburger Seenrunde. Da sind wir halt abends um 20 Uhr oder so gestartet. Zu 300 Kilometern einmal um eine Müritz rum. Und waren dann halt zum Mittag wieder zurück, also die ganze Nacht durch in Bewegung, habe ich dann auf dem Fahrrad gemacht. Aber die Nacht an sich bin ich ja gewohnt, weil ich ja lange in der Schichtarbeit war. Insofern tut es mir nachts weniger
Ist ja
weh als
bestes Training,
tagsüber.
ja.
Ja. Funktioniert gut. Also
Also du bist
wenn
auch gewohnt, meine Veranstaltung. Wie lange wart ihr da unterwegs, wenn ihr da 20 Uhr Start hattet bei der Mecklenburger Seenplatte?
Ja, ich sag, wir waren um 12 oder so zurück. Für 300 Kilometer, denn da hat man ja, ich glaube, 6 oder 7 Depots, an denen haben wir natürlich immer angehalten, bisschen was gegessen. Bei dem Ende ist nachts ein Lagerfeuer, hat man sich nochmal kurz am Lagerfeuer aufgewärmt. Dadurch ist das jetzt nicht unbedingt alle Fahrzeit, aber insgesamt waren wir bis 12 Uhr unterwegs. Also immer komplett die Nacht durch.
16 Stunden oder so, ne? Weil ich mich nicht verrechnet
Das ist
habe. Ja.
irgendwie so, genau. Dann lässt man halt mal eine Nacht aus. Das ist also nicht so das Problem. Da habe ich jetzt
Ja,
keinen
okay.
größeren Stress mit.
Ja, das war schon mal gut. Genau, weil das, glaube ich, so in Vorbereitung, ich bin damals vor dem Mauerweglauf auch schon zweimal Läufe gelaufen, wo ich auch durch die Nacht gelaufen bin, also wo entweder Abendstart war oder beim Kobold dann nachmittags und man dann halt durch die Nacht durchläuft. Dass dann man einfach schon mal weiß, was der Körper so macht, wenn man nachts unterwegs ist, diese Situation kennt mit der Müdigkeit und so weiter, damit man da nicht so überrumpelt wird, wenn man das erste Mal so ein Langkanten mit, weiß ich nicht, 20 bis 24 Stunden läuft.
Ja, nachts ist halt schon was komplett anderes als tagsüber, ne? Aber wie gesagt, mir macht es nachts eigentlich noch mehr Spaß als tagsüber. So nachts
Also
in Bewegung
gerade
zu
beim
sein, ist schon
Mauerweglauf
toll.
finde ich, wenn du dir deine Ressourcen gut einteilst. Also bei mir war das damals so, dass ich tagsüber waren es ja 29 Grad, 28, 29 Grad, als ich vor 2 Jahren gelaufen bin. Und ich bin wirklich tagsüber sehr langsam unterwegs gewesen und habe geguckt, dass ich mich nicht vorausgabe, dass ich genug trinke. Habe dann abends tatsächlich auch einen Hänger gehabt, so um 8, weil es immer noch super schwül war. Und habe dann auch eine Stunde Pause gemacht und mich umgezogen und so und bin dann in die Nacht reingestartet. Ich konnte fast die ganze Nacht super gut durchlaufen, weil es dann einfach auch kühler war. Ne? Man ist nicht mehr dieser Hitze ausgesetzt und ich hatte einfach noch genug, also meine Muskeln so weit geschont, dass ich dann nachts auch gut laufen konnte. Ich habe so viele überholt, die nur noch gegangen sind, weil sie halt tagsüber anscheinend zu schnell unterwegs waren und dann die Muskeln halt dann einfach nachts nicht mehr wollen, weil sie dehydriert dann sind oder keine Ahnung, nicht schnell genug regenerieren können. Also das definitiv, ich weiß nicht, wie warm es jetzt wird in 2 Wochen, da auch wirklich drauf achten, damit man auch die Nacht dann nutzen kann zum Laufen.
Aktuell, Hier wirkt mich ja immer noch der positiven Hoffnung hin, dass wir so ein Wetter haben in etwa wie heute, also nicht ganz so heiß wie in den letzten Tagen. Dann würde es klappen, aber mein Glück hat mir ja bei meinem langen Lauf vor 2 Wochen gezeigt, dass der Wetterbericht nicht immer auf meiner Seite ist.
Und ich finde es eigentlich heute auch schon wieder fast zu schwül. Also es waren ja morgens schon 20 Grad, die nachts über ist ja nicht abgekühlt.
Ja, aber so schwül fand ich es halt früh eigentlich gar nicht. Ich fand es halt früh vergleichsweise angenehm. Wie ich den 85 Kilometer Longrun gemacht hatte, da hatte ich ja ein Problem. Alles deutete darauf hin, dass der Wetterbericht doch recht hat. Die Temperaturen tagsüber sind runtergegangen. Es hieß 23 Grad und so ein bisschen Sonnenschein, ein paar Wolken dazu, klang alle toll, wir also uns auf den Weg gemacht, entsprechend ein kleines bisschen höheres Tempo eingelegt und wir haben auch nicht so enorm viele Getränke mitgeschleppt und dann waren wir so ungefähr bei Kilometer 25, dann stellte sich raus, jetzt kommt die Sonne richtig, dann wurden 36 Grad, teilweise 39 Grad in der Sonne und wir hatten keinen Schatten. Dementsprechend waren die Tränke dann ruckzuck leer. Mussten wir uns von irgendwelchen Leuten über den Gartenzaun die Flaschen mit Wasser befüllen lassen.
Das habe ich auch schon gemacht.
Das war schon echt übel. Und da ist man dann natürlich auch ganz schön fertig, wenn man dann auch schnell vergisst zu essen. Wenn man immer nur ans Trinken denkt bei dieser Hitze, geht das Essen schnell mal unter. Und das ist ja eigentlich beinahe noch wichtiger.
Ja. Wer ist denn wir eigentlich? Mit wem hast du denn den 85-Kilometer-Lauf gemacht?
Achso, das Wir ist insofern immer das Mal meine liebe Frau dabei.
Okay.
Die macht dann mal Fahrradbegleitung. Fahrrad. Genau, und hat dann auf dem Fahrrad hinten Packtaschen dran. Und die sind dann halt rappelvoll mit entsprechenden Getränken, Verpflegung und allem.
Unterstützt du sich denn auch beim Mauerweg dann als Fahrradbegleitung?
Theoretisch ja, praktisch wird es nicht passieren. Zum Glück ist sie nur eine von zwei gemeldeten Fahrradbegleitern. Sie hat es vor 2 Wochen geschafft, in einen Teich zu fallen und sich dabei den Arm zu brechen. Hm. Und mit Gipsarm kann sie natürlich nicht Fahrrad fahren.
Ja, das
deswegen wird die andere Fahrradbegleitung komplett übernehmen. Also der fährt dann halt von Teltow aus komplett bis ins Ziel mit. Und sie kommt halt immer nur so an einige Stellen ran an der Strecke und macht da so ein bisschen Cheerleading.
Ja, aber Fahrradbegleitung ist auf jeden Fall schon mal Gold wert. Genau, also Essen ist natürlich immer ein Thema bei so einem langen Lauf. Gerade bei der Hitze, zum Abend hin zum Beispiel, kann ich nur als Tipp geben, vielleicht mal ein Eis. Also mein Partner stand in Potsdam am Streckenrand mit einem Wassereis für mich. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Genau. Und tatsächlich nachts muss ich sagen, also ich habe sonst nie Probleme mit dem Essen, kannst Sascha fragen. Also ich kann immer gut essen unterwegs bei Ultraläufen. Aber tatsächlich beim Mauerweg war es so, dass mir wirklich teilweise, also dass ich nichts runtergekriegt habe dann in der Nacht und mir auch wirklich Zeit nehmen musste. Also wenn ich an der Verpflegungsstation angekommen bin, musste ich mir die Zeit nehmen, ganz in Ruhe zu essen. Das ging nicht so schnell nebenbei, weil ich das Gefühl hatte, mir ist schlecht und ich mag nicht. Und dann eher mal eine Suppe in der Nacht, was ein bisschen Elektrolyte gibt. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Ich denke, das war die Hitze tagsüber, die das so ein bisschen gemacht hat. Und tatsächlich habe ich ja jetzt dieses Jahr angefangen, meinen Stoffwechsel so zu trainieren, dass ich auch mit in der Ketose gut laufen kann. Also bewusst darauf den Fokus gelegt, damit ich dann nächstes Jahr beim Mauerweg auch noch besser vorbereitet bin.
Ja, das hast du in der letzten Folge erzählt, ne, mit dieser Keto-Diät.
Ja.
Nee, aber das, wenn unterwegs, gerade bei so langen Geschichten, mit dem Essen nicht mehr ernst so klappt, das liegt in den meisten Fällen aber tatsächlich daran, dass man sich vorher einfach zu viel von süßem Zeug eingeholfen hat. Ne? So gerade viele süße Getränke, die machen dann den Magen so ein bisschen grummelig. Der mag dann nicht mehr so viel. Da hilft eine saure Gurke, habe ich mir sagen lassen.
Ach so, das kann natürlich sein, wenn ich trinke ja gerne mal bei so Ultraläufen Cola, dass das dann sich negativ auswirkt auf den Appetit.
Genau, das Zeug kleistert dann irgendwann alle voll. So ging es mir bei dem 85er auch. Da hatte ich dann hinterher richtig Hiebe auf so eine saure Gurke erstmal. Weil einfach die ganze Zeit nur Süßkram funktioniert natürlich auf Dauer nicht, ne?
Aber du
Verstehst
kriegst
du, ich muss nicht gerade da
tatsächlich,
unterwegs sind.
ja, du kriegst viele salzige Sachen. Also ich habe tatsächlich mich viel von den Keksen, sowas ist viel da. Suppen, es gibt Würstchen an manchen, also Wurst, Käse, also die Verpflegung ist wirklich grandios bei dem Lauf. Es gibt alles, was das Herz begehrt. Es gibt sogar alkoholfreies Bier unterwegs mal. Man kann auch ein richtiges haben, wenn man möchte. Also Kaffee in der Nacht und so weiter. Also du hast alle Möglichkeiten.
Ja, so eine Suppe ist schon was Feines, eine
Ja, Suppe
heiße.
gibt's
Das
auch
stimmt
nachts.
tatsächlich. Ne? Ja, weil ansonsten mit Würstchen und Käse ist mir eher nicht so geholfen. Die sind nicht so ganz meins.
Verpflegungspunkte gibt es ja, wenn ich das hier richtig sehe, ganze 26 Stück, ne? Immer so im Abschnitt, im Abstand von 5 bis 9 Kilometern. Nimmt man da noch überhaupt selber irgendwas mit? Franzi, wie war das bei dir?
Ich hatte tatsächlich, ich kann dir das gar nicht mehr sagen, ob ich einen Notfallriegel dabei hatte. Einfach für mich zur Sicherheit, aber ich hatte wirklich nur meine 500 Milliliter Trinkblase. Ich glaube, noch eine dünne Jacke für nachts. Und meine Box. Ich habe ja Musik.
Du hast ja
Tagsüber
Musik
ein bisschen
dabei.
Musik laufen lassen, das Umfeld ein bisschen Bescheid. Ansonsten hatte ich nichts großartig dabei, soweit ich weiß. Aber ich wusste auch, dass die Verpflegungsstationen gut ausgestattet sind. Und es gibt tatsächlich noch einen 27., der nicht offiziell ist, aber immer da ist. Dieses Jahr laufen sie die gleiche Richtung, wie ich vor 2 Jahren gelaufen bin. Genau, der kommt dann nämlich bei Kilometer, weiß ich nicht, 125 oder so. Also wirklich dann auch an einer Stelle, wo dann denkst, so nach, bist du lange am Teltow-Kanal gelaufen, kommst da raus und das ist so ein Wohnhaus, die immer Party machen und super anfeuern und das pusht dich natürlich auch auf so einer, jetzt überlege ich gerade, nee, andersrum sind wir ja gelaufen. Das war
Nee.
Kilometer 60 dann irgendwie.
Weil diesmal geht's im Uhrzeigersinn.
Im Uhrzeigersinn, genau, zuerst bei mir zu Hause vorbei, Richtung Teltow, dann Potsdam und dann erst nach Henningsdorf und so weiter, genau. Das war meine
Ja.
Laufrichtung von vor 2 Jahren. Deswegen habe ich gesagt, ich laufe nächstes Jahr wieder, weil die Laufrichtung habe ich noch nicht gemacht.
Ach so. Nee, darum, weil es ja dies ja eben genau diese im Uhrzeigersinn, die mir persönlich sehr besser gefällt als andersrum, weil
Ich habe
man
auch gehört,
anderswo.
dies, das, also es sind die Meinungen sind unterschiedlich von denen, die schon mehrfach gelaufen sind. Da habe ich gehört, dass so rum ist schwieriger im Uhrzeigersinn. Die mochten das weniger, vermutlich, weil du am Ende diese vielen Höhenmeter hinten in Henningsdorf und so hast und nicht am Anfang. Also Henningsdorf, Potsdam und so weiter, also dann eher so im ersten und dann nachher relativ flach und nachher auch relativ lang noch durch die Stadt läufst zum Ende hin, wenn du gegen den Uhrzeigersinn läufst. Und wenn du im
Na, das ist
Uhrzeigersinn
quasi genau das
läufst.
Problem. Weil man hat zum Schluss im Grunde genommen noch mal einen kompletten Marathon durch die Stadt und nach, ob das so schön ist, ich weiß auch nicht.
Ja, vor allen Dingen mit den Ampeln finde ich es ein bisschen schwieriger, aber andere scheinen das eher zu mögen, weil das mehr, du hast Licht, du hast Leute, die dich motivieren und so mehr dann auf den letzten Kilometern, die dich ansprechen. Du läufst halt nicht so für dich alleine, ne? Da sind dann vielleicht noch Passanten oder morgen Frühaufsteher, keine Ahnung, je nachdem, wann du ja auch ins Ziel kommst. Ich bin ja letztes Jahr als Radbegleitung und dann morgens nochmal als Laufbegleitung unterwegs gewesen, ab um 6. Die letzten 35 Kilometer. Und wenn du dann natürlich so um 10 in der Innenstadt bist, sind ja schon viele Leute unterwegs, auch die dich anfeuern, die gucken, die fragen, Mensch, was ist denn das für ein Lauf? Klar, bist du an der Stelle, willst du gar nicht mehr reden und dich mit irgendjemandem unterhalten. Das habe ich den Läufern auch angemerkt, aber ich glaube, es gibt eine andere Motivation, wie andersrum, wo du wirklich ziemlich alleine unterwegs bist, auch auf den letzten Kilometern, da läufst du zwar auch durch die Stadt, aber da eher durch Wohngebiete, wo re relativ wenig los ist.
Ja, oder halt eben oben Wittenau an der Bahnlinie entlang, wo man ja mehr oder weniger komplett versteckt läuft. Ne? Rechts den Bahndamm, links sind irgendwelche
Ja.
Industrieanlagen. Dadurch hat man da auch so ein bisschen seine Ruhe. Deswegen finde ich die Richtung eigentlich viel besser. Am
Ja,
Anfang.
die Geschmäcker sind ja da verschieden.
Ja, und vor
Also
allem,
ich mochte
wenn
die
man die
Richtung
Höhenmeter,
auch.
wenn man die Höhenmeter später macht, dann verbraucht man am Anfang vielleicht auch nicht ganz so viel Kraft. Ne? Wenn man erstmal über die Höhenmeter marschiert, dann kann man sich schlimmstenfalls ein bisschen überschätzen und dann fällt es nach hinten raus, auch wenn es flach ist. Also vermutet mal so.
Ja, kann natürlich auch gut sein, ja. Für mich ist andersrum mental schwieriger, weil ich halt wohne auf Kilometer 40 ungefähr in Uhrzeigersinnrichtung. Das heißt, das wäre Kilometer 120 gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn man dann natürlich 1 Kilometer entfernt zu Hause vorbeiläuft, irgendwie mitten in der Nacht, wo man todmüde ist, das mental halt durchzustehen, das ist für mich dann die größere Herausforderung. Deswegen mag ich auch die Uhrzeigerrichtung lieber.
Naja, das wird mir hier an der Heerstraße drohen, wenn ich die Heerstraße überqueren oder vielmehr noch sogar noch vorher, bevor es auf den Grenzweg oben hochgeht, in Spandau. Wenn ich dann weiß, wenn ich jetzt rechts abbiege, sind es noch 3 Kilometer bis nach Hause. Muss dann aber geradeaus weiter und habe noch, ich meine, 60 vor mir. Das könnte vielleicht unangenehm werden, aber ich weiß ja vorher, wo ich lang muss und
Hast du dir denn ungefähr ein Lauftempo vorgenommen? Hast du dir da was geplant oder gehst du einfach nach Gefühl ran ans Rennen?
werde sicherlich eher nach Gefühl machen. So im Hinterkopf habe ich so irgendwie so ein Tempo zwischen ja, so 6,40 und 6,55. Das ist eigentlich so das Tempo, wo ich eigentlich stundenlang durchhalte. Aber das kommt dann auf den Tag an, ne? Ich sehe, letztes Jahr im Müritzlauf bin ich dann mit 6 Minuten gelaufen, das ging wunderbar. Da habe ich fast die kompletten 75 Kilometer mit der 6-Minuten-Pace durchgehalten. Man weiß nicht, wie man den Tag drauf ist, wie die Temperatur ist. Dann ist ja auch jeden Tag irgendwie, ist man ja unterschiedlich drauf, was den Magen betrifft. Ne? Dann kann man vielleicht doch nicht so gut essen, dann wird es eher langsamer. Oder man kommt mit Verpflegung und Getränken richtig gut klar, dann wird man wieder ein bisschen schneller. Also denke mal, nach Gefühl laufen ist zumindest für mich persönlich die beste Option, dass ich dann immer jeweils das Tempo anschlage, das gerade für mich am gesündesten erscheint.
Und hast du bezüglich, man kann ja 3 Dropbacks machen, was ich ja schon ordentlich finde. Ich habe tatsächlich nur einen genutzt. Wie willst du das handhaben?
Na, nutzen werde ich wohl einen, und zwar den in Oranienburg. Und die zweite Tasche kriege ich im Grunde genommen meine Fahrradbegleitung mit.
Ja, okay, ja, stimmt. Du hast ja die
Da sind halt
Fahrradbegleitung.
eben, genau, der hat dann dauerhaft immer kurz Wechselsachen und noch ein paar Schuhe dabei. Obwohl ich erstmal davon ausgehe, dass ich es vermutlich nicht brauchen werde. Muss ich sehen, weil so zwischendurch umziehen ist immer nicht so meine Sache. Und der hat halt noch ein bisschen Getränke mit dabei, beziehungsweise ein paar Gels. Falls ich Pech habe und zwischen zwei Verpflegungspunkten dann so einen Einbruch habe, dann ist es doch sinnvoll, schnell mal was nachfüllen zu können. Und das Dropback in Oranienburg wird dann im Grunde genommen das gleiche Paket sein, wird dann nur ausgetauscht, beziehungsweise aufgefüllt. Weil wenn man die Gelegenheit schon hat, dann nutzt man die natürlich auch, ne? Da musst du ja nicht von vornherein alles mit auf dem Fahrrad haben. Dann ist es soweit da. Noch unten Ersatzschlauch ist dann auch noch in dem Dropback mit drin für die Fahrradbegleitung.
Also ich habe
Ne?
tatsächlich mir auch in mein Dropbag was zu essen gepackt, wo ich weiß, dass ich es gut vertrage bei langen Läufen, falls ich doch mitkriege an den Verpflegungsstationen, ich komme nicht so gut zurecht mit der Ernährung. Und hatte mir indisches Brot in die Dropbags gepackt, damit ich das notfalls mir dann mitnehmen kann und in Ruhe essen kann. Und dann, genau, weil manchmal ist das ja alles sehr salzig oder sehr süß an den Verpflegungsstellen. Das kommt ja dann immer ganz drauf an. Und ich habe tatsächlich, ich ziehe mich eigentlich auch relativ selten um. Hab's aber vor 2 Jahren gemacht gehabt am Abend, weil ich halt dermaßen nass war von oben bis unten. Es wurde langsam dunkel. Man macht sich ja dann, wenn 29 Grad sind, man macht sich ja auch nass, es ist ja nicht nur Schweiß, man kippt sich ja auch Wasser über den Körper und so weiter und so, dass ich gesagt habe, ich ziehe mich jetzt einmal trocken an, bevor ich jetzt wieder in die Nacht herauslaufe, weil ich mich so klebrig und eklig gefühlt habe und habe das so als Refreshment genutzt, so als Boost. Ich habe ja wirklich eine Pause gemacht, in Ruhe was gegessen, habe auch Kreislaufprobleme ein bisschen gehabt und habe gesagt, ich gehe jetzt erstmal wieder weiter und gucke, wie es, ich glaube, das ist bei Kilometer 90 oder so ist der große, der zweite Dropback, 90, 95 irgendwie so.
Sacro ist das.
Sacro Schloss, genau. Mhm. Und da war es bei mir abends so 20 Uhr, genau, da 20, 21:30, also ich war fast eine Stunde da und bin dann losgegangen und habe geguckt, wie sich der Kreislauf verhält und dann aber durch die kühlere Luft und so ging es mir relativ schnell wieder gut und durch dieses Refreshment, glaube ich, auch. Also wirklich, weil ich Pause gemacht habe und mal eine Weile was getrunken und gegessen habe, mich nicht bewegt habe, sodass der Körper mal ein bisschen zur Ruhe kommt und bin dann halt wieder rein und dann, das hat gut geklappt bei mir. Also wenn da Das kann ich dir nur empfehlen, wenn du merkst, irgendwie, dann mach einfach Pause mal eine längere Zeit, anstatt weiter hau drauf und dann zu sagen, ich höre jetzt auf, weil ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr, dann lieber vielleicht wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde Pause machen mit hinlegen und viel trinken und so weiter, bevor man komplett sagt, man traut sich es nicht weiter zu.
Ja, na, aufgeben ist ja sowieso keine Option. Also, solange ich noch lebe, will ich ins Ziel kommen.
Ja, das ist aber wirklich, letztes Jahr sind auch viele ausgestiegen und haben auch viele Kreislaufprobleme gehabt aufgrund der Wärme und so. Das darf man nicht unterschätzen.
Ja, klar, diese Probleme kann immer passieren, ne? Ja, das zum Thema Umziehen, ich habe halt immer ein Problem, wenn ich dann frische Sachen anziehe, dann fangen die sehr, sehr schnell an zu scheuern. Weil die Haut sowieso schon so aufgeweicht ist, dann lasse ich lieber die nassen Klamotten da drauf, die stören mich nicht, weil nass laufen tue ich sowieso. Ich renne hier los und nach spätestens 5 Kilometern bin ich sowieso pitschernass. So, bei eigentlich fast jeder Temperatur.
Ja, stimmt, da hat ja auch jeder unterschiedliches Schwitzverhalten und so weiter, ja. Genau. Ja, deswegen, jeder muss ja für sich finden, was am besten funktioniert.
Ja, was mich eher noch interessieren könnte, wäre zum Beispiel so ein bisschen dieser organisatorische Kram, bis es eigentlich tatsächlich über die Startlinie geht. Jetzt weiß ich ja, ich muss am Freitag quasi zur, früher hatte man eine Akkreditierung, jetzt ist halt so Startnummernempfang und dann gibt's Pasta-Party und irgendein Briefing, wo auch die Fahrradbegleiter mit hin müssen, ne? Und am Samstag, ja, um 6 Uhr ist der Start. Wie sind denn da die Abläufe? Muss man beim Start früher da sein oder reicht es im Grunde kurz vor Peng dort aufzutauchen? Um was geht es eigentlich bei diesem ominösen Briefing?
Ist alles noch sehr das Briefing ist einfach nochmal, die Regeln werden nochmal erklärt. Das ist, das machen sie, damit sie, es werden ja regelmäßig auch Läufer disqualifiziert, die sich gegen die Regeln verhalten, zum Beispiel bei Rot über die Ampel laufen und so weiter. Kopfhörer sind in der Stadt nicht erlaubt und so weiter. Du kriegst das nochmal einer alles erzählt, damit dir auch klar ist, dass du disqualifiziert wirst, wenn du gegen diese Regeln verstößt. Das ist halt generell nochmal so ein Awareness-Thema. Wie ist die Strecke markiert? Wen habt ihr anzusprechen, wenn es euch nicht gut geht und so weiter. Also ne, nur ein bisschen zu gucken auf die anderen Läufer, dass wenn man mitkriegt, jemand kann, geht's vielleicht nicht gut, dass man da auch unterstützt und eben nicht einfach weiterläuft. Um die Themen geht's halt beim Briefing. Und das ist durchaus, kenne ich auch von Berg-Ultraläufen, dass das verpflichtend ist, dass du da anwesend bist. Einfach damit der Veranstalter auch bezüglich Haftungsausschluss und so da abgesichert ist.
Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trailtypen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke!
Ah ja, okay, das ist klar. So eine Sachen sind natürlich nochmal ganz interessant. Wobei ich mich natürlich frage, wenn man es einen Tag vorher nochmal sagt kriegt, wie man sich denn disqualifizieren lassen kann, wenn man so blöd ist, über eine rote
Ja,
Ampel
es
zu
gibt
laufen.
trotzdem immer wieder Läufer, die trotzdem bei Rot über die Ampel laufen, weil sie denken, jetzt guckt ja gerade keiner oder muss ich jetzt hier nicht eine Minute warten. Und dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, nimm die ruhig ein bisschen Geld auch mit, weil die haben auch mal so einen kleinen Merchandise-Stand. Ich benutze zum Beispiel, das ist mein liebste Startnummernband, das vom 100-Meilen-Lauf. Weil das tatsächlich die Befestigung der Startnummer genau an der richtigen Stelle hat und die nicht zu weit auseinander sind oder dass die üblichen Startnummern daran passen. Deswegen benutze ich das relativ häufig. Auch jetzt immer noch bei anderen Läufen. Und die haben natürlich auch Tasse, Trinkbecher, also so eine Unterwegs-Trinkbecher und so weiter. Was man da noch erwerben kann für schmales Geld. Genau, dann holt man seine Startnummer ab. Ich war, glaube ich, zum späten Nachmittag da, weil ich auch arbeiten muss. Nee, ich hatte, glaube ich, frei den Tag vorher. Ich habe mir extra frei genommen, damit ich entspannt bin und gut regeneriert. Und war auf Mittag da und es war, also waren zwar Läufer da, aber es war jetzt auch nicht so, dass man jetzt ewig in der Schlange gestanden hat oder so. Das ist schon alles ganz gut organisiert. Und morgens um 6 solltest du halt so da sein, wenn du Dropbacks hast, dass du die abgeben kannst. Na klar, also nicht, da weiß ich nicht, ob es da Zeitfenster für gibt, wann man die abzugeben hat oder ob du die am Tag vorher schon abgibst. Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Ich glaube nicht, weil am Tag vorher kriegst du erst die 3 Beutel dafür. Die haben ja extra Beutel, wo du deine Dropbacks reinpackst, farblich sortiert. Und die musst du natürlich am Samstag früh dann noch abgeben. Da gibt es dann 3 verschiedene Wagen, wo die raufgeschmissen werden und dann gehst du einfach zum Start, genau. Also viel mehr ist dann auch nicht.
Ich sehe ja gerade, Dropback-Abgabe ist Samstag 5 bis 7 Uhr. Also es gibt ein Zeitfenster, an dem du da sein musst und deine Dropbacks abgeben.
Naja, bis 7 sicherlich wegen der
Ja,
Staffelläufer, ne? Weil die starten erst um
genau, die
7.
Staffelläufer starten später. Also kannst auch kurz vor, gibst deine Dropbacks ab und dann gehst du zum Start, genau. Da ist jetzt
Okay,
nicht
na,
noch großartig Programm.
ist aber auch besser so, denn ansonsten steht man dann nämlich immer ewig rum, wird immer nervöser, so wie man zum Beispiel beim Berlin-Marathon ja oft hat, ne, wo man dann manchmal wirklich da fast noch eine Stunde steht. Das ist doch schon
Ich weiß
angenehmer
gar nicht, bei
hin
mir
und
da,
einfach
damals
los.
war noch mit Zugang, irgendwie mit einem Link, aber das ist, glaube ich, nicht mehr, weil sie das wegen Corona gemacht hatten. Da musstest du dich noch verifizieren. Das war ja der erste Lauf wieder nach dem wegen Corona, der verschoben wurde. 2020, der hat ja nicht stattgefunden, da wollte ich ja eigentlich laufen. Und der fand ja dann 2021 statt und da gab es dann noch, aber das wird jetzt nicht mehr sein, deswegen sehe ich da kein Problem, wenn du einfach 15 Minuten vorher da bist und dann vielleicht noch mit dem einen oder anderen Läufer mal, man kommt ja relativ schnell ins Gespräch, gerade bei diesen langen Läufen auch mit anderen Läufern, auch unterwegs und so, das finde ich schon mal ganz, gerade am Anfang, wenn man noch so im Pulk läuft.
Na, mal schauen, mein Laufbuddy, der uns ja hinbringt und am Samstag dann noch wieder abholen will, der will um 4:40 Uhr hier sein und dann von Spandau bis da raus ist es wohl nicht mehr so, dass ich da allzu spät auftauchen werde.
Ja, ansonsten bleibst du noch ein bisschen im Auto sitzen. So viel
Wobei
sitzen wie möglich. Wenn man zu viel steht vorher, dann
verbraucht man nur
schon
sinnlos
verschwendete
Kraft.
Energie.
Ja.
Ja.
Ja, wobei ja der Samstag dann auch ganz spannend wird, ne? Weil, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist ja nicht so, wie man es sonst von so Volksläufen kennt. Man rennt da über der Ziellinie und kriegt als erstes eine Medaille umgehängt. Da ist ja richtig Medaillenvergabe für alle
Genau.
wieder in diesem Hotel am Alex, ne?
Genau, also du kommst Sonntag, entweder Samstag schon oder Sonntag dann ins Ziel und kriegst da dein Finisher-T-Shirt im Ziel. Also das gibt's nicht vorher, das kriegst du erst im Ziel übergeben. Und die Medaille gibt's dann tatsächlich genau im Hotel dann bei der Medaillenvergabe. Also das fand ich auch eine ganz schöne Herausforderung, wenn du die ganze Nacht durchgelaufen bist. Ich war ja morgens um irgendwann kurz nach 7 im Ziel. Dann nochmal nach Hause, duschen, sich hinlegen, 2, 3 Stunden schlafen, um dann wieder ins Hotel zu fahren, zur Medaillenvergabe, das fand ich schon, weil ich auch alleine gefahren bin, ich hatte niemanden, der mich fährt, das fand ich schon ganz schön herausfordernd.
Ja, ja eben, ne? weil da immer so viel Zeit vergeht. Wobei man ja die Option hat, man kann ja auch direkt zum Alex fahren, wenn ich ihn mitgekriegt habe, sich die Medaille so geben lassen.
Genau, wenn du andere Sachen vorhast, dann gibt es auch andere Lösungen. Aber sie mögen das natürlich gerne. Also es war tatsächlich so am Sonntag dann bei der Medaillenvergabe, dass sie stundenweise aufgerufen haben. Also alle, die bis zum Beispiel unter 20 Stunden gelaufen sind, 19 bis 20 Stunden gebraucht haben, die wurden zusammen aufs Treppchen gerufen, also nach vorne gerufen und haben ihre Medaille bekommen. Dann alle, die 20 bis 21 Stunden gebraucht haben und so weiter. Also die haben das so Stunden getaktet gemacht.
Also
ja, und dann trifft man natürlich auch auf dem Podest da vorne, steht man dann mit denen zusammen, die man auch oft dann getroffen hat unterwegs. Ne? So ging es mir dann, dass ich dann tatsächlich mir dann noch Nummern ausgetauscht habe mit der Läuferin, die ich unterwegs mehrfach getroffen hatte. Genau. Und wir uns mehrfach unterhalten hatten und so, die hatte ich dann nachts irgendwann noch überholt gehabt. Und die war dann 20 Minuten nach mir oder so im Ziel. Und dann konnte man sich nochmal die Nummer austauschen, was man ja nicht macht, wenn man unterwegs beim Lauf ist. Ja, das fand ich eigentlich ganz nett, dass man
Dass die im gleichen Zeitfenster hinkommen, haben ja in aller Regel auch so in etwa den gleichen Durchschnitt, ne?
Genau, und es ist ja, man läuft ja, also ich bin ja auch komplett allein gelaufen, bin mein Tempo gelaufen, aber man trifft die halt immer mal wieder und dann läuft man auch mal vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten nebeneinander her, unterhält sich ein bisschen und dann sagt er ihnen, okay, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen langsamer oder du machst dann eine Pause am Verpflegungsstand und der andere läuft schon weiter, weil er eine Radbegleitung hat oder wie auch immer, ne?
Ja.
Verpflegungspunkt ist glaube ich, nochmal ein gutes Stichwort. Und du hast gerade eben die Becher angesprochen, die man kaufen kann, Franzi. Gibt es Einwegbecher noch an den Verpflegungspunkten oder muss man da sein eigenes Gefäß mit dabei haben, wie das jetzt bei vielen anderen auch schon ist? Weißt du das?
Man muss einen eigenen haben.
Ja, ich glaube, das hat es eingeführt vor.
Ein Faltbecher ist Pflicht, also ohne den, selbst die Fahrradbegleitung muss einen Faltbecher mit dabei haben.
Sie haben an einigen Verpflegungspunkten zwar auch Becher für Notfälle oder auch wenn du eine Suppe, dann haben sie auch Schüsseln oder sowas. Da musst du nicht deinen Becher nehmen, aus dem du die ganze Zeit trinkst. Aber genau, der Faltbecher, deswegen, ich weiß gar nicht, ob der gehört, glaube ich, auch zum Startbeutel mit dazu oder ob man den mittlerweile kaufen muss. Das weiß ich auch nicht genau, aber die haben auch einen eigenen.
Also, na, ich habe jedenfalls welche da, sowohl für mich als auch für die Fahrradbegleitung.
Genau, also mit der Zeit hat man ja auch genug. Wenn man da als Veranstalter dann jedes Jahr neuen kriegt, ist es ja auch nicht nachhaltig, ne? Wenn man dann nachher 10 Faltbecher zu Hause hat. Deswegen finde ich das Konzept ganz gut, dass man sich einen kaufen kann, wenn man möchte. Vielleicht ist es ja auch nicht, ich fand den zum Beispiel zu schwer, ich benutze immer lieber die leichteren Faltbecher. Genau, dass man dann den mitnimmt, den man selber am besten findet.
Ich weiß jetzt nicht, was die Dinger für wenig wiegen. Wir haben halt einfach welche bei Amazon bestellt und die funktionieren. Und ich glaube, auf ein paar Gramm kommt es in meinem Fall sowieso nicht an. Ich schleppe noch Körpermasse mit mir rum. mir geht es ja da ungefähr wie Sascha von den Proportionen her. Und
ja.
Da macht halt, wie gesagt, so noch ein paar Gramm vom Becher nicht viel aus. Zumal gerade wieder.
Ja, deswegen sage ich, da hat ja jeder so seine eigenen. Ich mag es halt einfach nicht, wenn das so schwer vorne noch in den Taschen irgendwelches Zeug drin ist und den vom Mauerweg, der hatte noch so einen Deckel oben drauf. Wenn du den mit Deckel, fand ich den schon ziemlich schwer. Genau, aber da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausführungen.
Ich meine, wir haben auch welche mit Deckel da. Irgendwie so, aber.
Ja, kannst du da überlegen, ob den Deckel ablässt.
Oder gib mir einfach der Fahrradbegleitung.
Genau. Dazu ja, hat man eine Fahrradbegleitung.
Der hat ja seine Tasche.
Also Sascha, wenn du nächstes Jahr bei mir Fahrradbegleitung machst, dann...
Ich nehme Anhänger mit, lade alles drauf. Ich kriege euch schon hin.
Naja, wir gehen ja auch Packtaschen hinten an den Gepäckträger ran, wenn man sowas hat.
Ja, na klar. Also ich glaube auch, weniger ist mehr bei... Also man lernt ja dann mit der Zeit, auch wenn du jetzt auch schon öfter so lange Strecken gelaufen bist, was braucht man wirklich bei so einem Lauf und was schleppt man eigentlich immer mit sich rum und braucht es eigentlich gar nicht.
Ja, das finde ich immer schön an der Fahrtbegleitung, dass halt eben, man selbst muss nicht mal unbedingt so viel tragen, sondern der Begleiter hat es halt alle dabei, ne? Wenn ich da an die
Genau, zur
Mädels zurückdenke.
Fahrradbegleitung können wir ja noch mal kurz sagen, genau, dass die ab Kilometer 60 erst eingesetzt werden darf. Also auch ich habe vor 2 Jahren waren auch definitiv welche schon vorher auf der Strecke. Dann kann es natürlich auch passieren, dass sie dann disqualifiziert werden, wenn
Nee,
die
ab Teltow.
vorher erwischt werden. Genau, Abteltung.
Genau. Nee, und Teltow wäre ich dann quasi erwartet von der Fahrtbegleitung. Nee, was wollte ich gerade sagen? Meine Frau hatte zum Beispiel dann so gemacht, Anna Müritz. Wir hatten reichlich Zeug dabei, haben festgestellt, wir brauchen das alles ja nicht. Und dann ist er halt immer kreuz und quer zu irgendwelchen Läufern gefahren. Und wenn die schwach aussahen, hat sie gesagt, hier kommt da du jetzt essen. Bumm. Und dann haben die dann halt
Tatsächlich war das auch so vor
weggeschnitten.
2 Jahren bei mir, dass ich zwischendurch nach Teltow auch eine Fahrradbegleitung, also irgendwie bei Kilometer 90 war das, die sich immer um alle drumherum gekümmert hat, weil die sich sonst gelangweilt hat, weil ihr Läufer halt einfach stur gelaufen ist. Und sie ist immer mal zu nach vorne, nach hinten und da ein Stück und hat sich ein bisschen unterhalten, hat gefragt, ob man irgendwas braucht, ein Pflaster oder irgendwas, die auch das ganze Notfallpaket dabei hatte.
Also ich war ja auch schon Fahrradbegleitung beim Kölnpfad und ich muss sagen, es gibt wenig, was langweiliger ist als Fahrradbegleitung. Weil man wirklich nichts zu tun hat, außer sich den Arsch platt sitzen, gerade mal so schnell zu fahren, dass man nicht umkippt. Ne, das darf man ja auch nicht. Man ist ja dann extrem langsam auf dem Fahrrad. Und ich habe das dann auch tatsächlich so gemacht. Ich bin immer zu den Verpflegungspunkten vorgefahren, habe meinen Läufer angemeldet, habe vielleicht schon mal, was weiß ich, seine leeren Flaschen mit vorgenommen, schon mal aufgefüllt und so Scherze gemacht, um ihn dann zu erwarten oder so oder einfach mal ein bisschen die Strecke vorzufahren, zu sagen, hinten da kommt eine komische Abzweigung, da müssen wir aufpassen, weil aus der Erfahrung, die Läufer werden ja auch A, immer müder hinten raus, dann ganz oft weniger gesprächig und auch weniger aufmerksam. Das heißt, so die Fahrradbegleitung, gerade wenn ihr sagt, das sind die letzten 60 Kilometer, da kommt es auch wirklich darauf an, dass man seinen Läufer auch irgendwie führt und so ein bisschen auf ihn aufpasst, ne?
Die letzten
Und auch
100.
wirklich, also was mich gestört hat, auch gerade in der Nacht, ich bin auf Läufer aufgelaufen mit Fahrradbegleitung und die haben halt den kompletten Weg blockiert. Also
Ja.
ich musste mich von hinten bemerkbar machen, dass sie damit zu Platz machen, was natürlich auch Kraft kostet und so, dass man als Fahrradbegleitung da auch ein bisschen drauf achtet, kommt vielleicht jemand von hinten mit einer Stirnlampe an, dass ich von mir aus schon mal zur Seite fahre und eben nicht erst warte, dass irgendjemand von hinten sagt, hallo, kann ich mal vorbei?
Das ist natürlich blöd, na klar. Deswegen soll ja eigentlich die Fahrradbegleitung immer brav hinter dem Läufer bleiben, ne?
Ja, aber das machen die nachts nicht auf den Wegen. Die laufen dann neben ihren Läufern und unterhalten sich mit denen, ne?
Ja.
Das lässt sich blöd unterhalten, wenn man hinter seinem Läufer herfährt.
Na, zumindest für den Läufer, der muss dann sehr laut sprechen und das strengt natürlich unnötig an, das ist richtig.
Ja, da sagt ja auch keiner was, aber da muss man halt als Fahrradbegleiter dann auch ein bisschen aufmerksam sein.
Genau,
Ja,
ich
na
denke.
klar.
Ich glaube, da rechnet auch nachts keiner mit, wenn die gehen alle, dass da von hinten jemand angelaufen kommt. Das ist halt einfach so. Die rechnen nicht damit, noch überholt zu werden dann auf morgens um 2 oder 3.
Ja, gut, und
Was?
das ist dann natürlich dann oben schon Frohnau, ne? Und da ist der Mauerweg tatsächlich auch ein bisschen schmaler als woanders, ne?
Genau, ein
Teilweise ist
bisschen
er breit
schmaler, geht
genug.
durch den Wald durch. Also da hängt auch mal ein Ast in den Weg rein und so. Auch ein bisschen ein paar Wurzeln. Also der ist nicht schön eben oder so an der Stelle, sondern schon ein bisschen mal aufgebrochen an einigen Stellen, also wo man auch aufpassen muss, wo man hintritt. Genau.
Das gutes Licht dabei haben, auch auf dem Fahrrad, ne? Das ist auch nicht so unwichtig, glaube ich, dann in dem Moment.
Genau, gutes Licht als Läufer und auf dem Fahrrad, ja.
Na gut, mit
Ja,
Licht bin ich
gut.
genug gesegnet. Daran sollte es dann nachher nicht scheitern. Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
Ach genau, und das war auch noch mal zum Briefing. Es gibt natürlich auch Regeln, wann du deine Kleidung anzuziehen hast, ne? Deine Warnkleidung und so weiter. Ab abends um 9, glaube ich, war das. Und genau darauf wird auch hingewiesen, genau, wie lange musst du die tragen, bis ab wann und so weiter, ne?
Ach so, die Warnwesten oder Reflektor,
Genau.
Straps, Dingsbumse. Ja, aber die tun ja auch nicht weh.
Muss man
ja,
nur nee,
aber
denken,
wenn
ne?
du es halt vergisst ja. und danach erwischt wirst ohne, dann kann es dir halt auch passieren, dass du verwarnt wirst. Oder?
Okay, das ist natürlich auch blöd.
Deswegen gucken, an welcher Stelle mache ich jetzt Pause und ziehe die an in Ruhe, also ne, leg das an, setz mir die Stirnlampe auf.
Oh, zur Not, Uhr gucken, oh, ist soweit, stehen bleiben. Los geht's.
Ja, ja. Da muss man halt dann auch dran denken, wenn man schon x Kilometer im Kopf hat, ne?
Genau, also bei mir war es ja tatsächlich so, ich war ja in Sacro irgendwie um 8 und hab dann gesagt, ich zieh das jetzt alles an, weil ich mache jetzt eh gerade Pause und hab's dann dran und muss nicht unterwegs nochmal anhalten, den Rucksack abnehmen, diese, ich hatte so eine ganz schmale Weste, die ich dann runtergezogen hatte, so eine Radweste aus Mesh, einfach mit Reflektoren dran, genau. Dass man, da habe ich gesagt, ich ziehe es jetzt schon an, weil ich möchte, wenn ich dann erstmal wieder im Flow bin, nicht wieder stehen bleiben und damit dann rumfummeln müssen.
Na, ich habe hier so eine Dinger, die sind ja, wie so ein paar Hosenträger und ein Gürtel. Einfach so schmale Streifen, die reflektieren wie verrückt.
Ich glaub, die können sie genau, ja, da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten.
Da kann man
also
ja
oft ist ja auch.
Oft
hast du ja auch schon an den Laufklamotten, an dem Rucksack irgendwo auch Reflektorstreifen dran und so weiter. Dann gibt es auch so eine Bänder, die man sich umarmen machen kann. Ich hatte, glaube ich, so Reflektorbänder noch unten an den Knöcheln dann.
Also das ist nicht vorgeschrieben, was man hat, sondern Hauptsache man leuchtet, oder?
Es ist im Minimum, also sagen sie eine Weste, aber das kann halt Ausführungen auch haben, wie dass du nur so wie Hosenträger halt. Hauptsache, du hast halt was an dir, was reflektiert, genau, am Körper.
Ja, irgendwie steht so im Regularium, entweder ist eine Weste oder nicht. Die haben so einen bestimmten Namen, diese Dinger, diese Hosenträgerteile. Und deswegen glaube ich nämlich nicht, dass diese ganze reflektierende Gedöns, was man sowieso an den Laufklamotten hat, auch tatsächlich den Regularien gerecht wird. Ne?
Nee, das würde nicht ausreichen. Aber ich sage, das ist ja eh noch zusätzlich überall dran, weswegen du jetzt nicht so eine Vollweste haben musst, die komplett gelb leuchtet und vielleicht viel zu warm ist. Also viele haben ja einfach so eine Standard-Radweste an. Ich habe wirklich auch geguckt, nur Mesh, weil es ja so warm ist und mit Reflektorstreifen, um dem zu genügen. Habe auch vorher mich erkundigt, ob das ausreichend ist. Das hieß dann ja und dann war gut für mich. Genau. Habe aber zusätzlich halt noch so eine Bänder, die man sich um die Handgelenke oder um die Beingelenke machen kann, mir noch noch mit dabei gehabt oder mit dran gemacht. Es war einfach, ja. Wäre nicht schlicht gewesen, aber.
Da hatte ich noch gar nicht so dran gedacht. Klar, diese Fahrradwesten, sowas habe ich ja auch hier. Die sind schon irre warm, ne? Weil die Dinger ja in aller Regel so ja noch winddicht sind. Da schwitzt man bestimmt ordentlich drunter, wenn man mit so einem Ding dann durch die Nacht läuft.
Ja.
Also sind meine Hosenträger, Dingsbumse, genau richtig.
Ja. Muss ja nicht gut aussehen, muss nur reflektieren von da. Zum Glück.
Ach, das ist sowieso eine Sache. Beim Laufen ist mir das im Grunde völlig wumpe, wie ich aussehe. Das muss alle zweckmäßig sein, das muss funktionieren. Das ist das Wichtigste. Ob das nun jetzt alle so gerade so toll zueinander passt oder schön aussieht, das sei es drum.
Schön. Ist ja eh Nacht. Größtenteils, also zum Teil, da ist egal, wie man aussieht.
Das ist eine Sommernacht, die ist sehr kurz. Ne? Also ja. Das heißt, die Nächte werden jetzt schon länger, das habe ich gerade letzte Woche festgestellt. Da fiel mir nämlich auch früh um 4, wenn ich dann so, ich laufe immer so 3:30 los bei mir auf Arbeit und dann komme ich so gegen 4 Uhr an Kanal und eine Seite habe ich Kanal, andere Seite habe ich so eine Kleingartenanlage. Das ist natürlich extrem duster. Und da fiel mir die Woche schon auf, dass ich langsam wieder anfangen muss, meine Kopflampen mitzunehmen zu meinen Läufen unter der Woche. Also werden die schon wieder ein bisschen länger, die Nächte. Der Winter kommt mit großen Schritten. Bald wird kalt.
Bald wird kalt.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Gut, gut. Ich glaube, wir haben jetzt einiges schon angesprochen für deinen Mauerweglauf. Ne? Wir haben so ein bisschen um die Orga gesprochen, über deine Vorbereitung, über die Pflichtausrüstung. Ich denke, das war eine ganz runde Episode. Wenn du nicht noch eine brennende Frage hast, Mike?
Nee, ich habe noch einen Leserbrief. Haha.
Ein Leserbrief? Dann?
Ja. Ich habe den einfach nicht abgeschickt. Dann dachte mir, ich kann es ja direkt sagen. Nee, und zwar, ihr habt auch in der letzten Episode, wo es um die Harzquerung ging, unter anderem angesprochen den Berlin-Marathon und habt so ein bisschen über die Preise gerätselt. Also ich kann Erhellendes dazu beitragen. Nämlich im Jahr 2019 habe ich 125 Euro bezahlt. Mhm. 2020, was dann 21 stattgefunden hat, waren es auch noch 125 Euro. 2022 waren es 150 Euro. Und in diesem Jahr sind es schon 163 Euro.
Wow.
Sind also schon ganz stattliche Tarife. Und Franzi sagt ja, dass er deswegen nicht unbedingt mehr teilnehmen will, um vielleicht doch irgendwann noch die Jubilee-Startnummer zu kriegen.
Na, zweimal müsste aber, ich noch, ja.
Aber jetzt ist ja Folgendes, und wir werden es zum Beispiel dieses Jahr machen, wenn man bis zum 1.10. in den SCC eingetreten ist, dann gilt es schon fürs komplette kommende Jahr. Und zwar, wenn man als Einzelperson eine Mitgliedschaft mit Startpass nimmt, dann zahlt man im Jahr 190 Euro. Oder man zahlt quartalsweise, dann sind es 47,50. Da kann man bei allen SCC-Läufen, hat man Startpass, kann also kostenlos teilnehmen. Und man hat seinen gesicherten Startplatz. Fängt also an mit dem Neujahrslauf, dann ist der Halbmarathon, dann der Avon-Frauenlauf, dann kommt die Adidas Runner City Night, dann kommt die Generalprobe, der Marathon und ich meine, dann gibt es noch hier irgendwelche Firmenläufe, und diesen hier in Rheinsberg, den Swimrun.
Swimrun, also ja, Sachen, da würde ich ja auch gerne mal
die Sachen, ja? Die Sachen hast du alle kostenlos dabei. Also als Einzelperson sind es, wie gesagt, die 190 im Jahr. Oder wenn man sich als Ehepaar anmeldet, dann sind es 320 im Jahr. Also 80 pro Quartal. Und dafür hat man eben sämtliche Startgelder alle mit dabei. Ist also,
das gucke ich mir mal an.
Unterm Strich deutlich preiswerter. Wie gesagt, wenn du das für nächstes Jahr machen wollen würdest, müsstest also zusehen, dass du zum 1.10. definitiv Mitglied bist. Da noch ein bisschen geprüft wird, ist immer so die Empfehlung, spätestens letzte Augustwoche die Mitgliedschaft abschließen. Und dann geht's los. Und selbst wenn man nicht an allem teilnimmt, unterstützt man zumindest ein bisschen den Sport in der Stadt. Ist ja auch nicht unbedingt so schlecht.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ja jetzt nicht mehr so ein großer Fan davon, in der Stadt bei diesen großen Läufen mitzulaufen, aber andererseits macht es ja auch mal Spaß zwischendurch, wenn man sich nicht so verpflichtet getrieben fühlt. Bei mir ist ja tatsächlich so, dass der Aberland Ultra Trail genau auf dem Berlin-Marathon-Wochenende ist. Oder oft ist er ein Wochenende danach. Und es ist ja einer der wenigen Läufe, wo man mit Hund laufen kann in den Marathon und auch eine extra Hundewertung gibt. Weswegen ich wahrscheinlich immer eher in die Richtung tendieren werde, als den Berlin-Marathon zu laufen.
Aber ist ja auf jeden Fall schon ein super Spartipp. Ich meine, wenn man zwei Läufe hat, also einen plus den Marathon, den Berlin-Marathon, hat man ja mit Sicherheit schon gespart. Ne? Das ist schon mal ganz gut.
Ja klar, wenn man Halbmarathon
guck ich mir auf jeden Fall an. Also.
Super.
Für einen Halbmarathon haben wir irgendwie um die 55 oder so bezahlt. Ja,
dann bist du ja schon dabei.
Also ich hätte gestern auch Lust auf die City-Nacht gehabt, so ist nicht. Die war ja gestern die Adidas City-Nacht und da hatte ich schon so ein bisschen gedacht, so auch eigentlich hätte ich schon Bock gehabt, mal wieder mitzulaufen, weil auch viele Leute da waren, die ich kannte. Genau.
Mhm. Ja, na, und man hat im Grunde genommen auch kurzfristig die Option, da seinen Startplatz zu ziehen. Hier mein Laufbuddy, der ist ja Mitglied im SCC. Der hat, ich glaube, vor 14 Tagen hat er im Grunde genommen seinen internen Anmelde-Link gekriegt. Und also im Grunde genommen braucht man sich erst 2 Wochen vorher entscheiden, ob man teilnimmt oder nicht. Insofern ist das eigentlich eine feine Sache.
Ja, klingt auf jeden Fall
gut. Als Berliner ist das in jedem Fall zu empfehlen. Oder halt, wenn man hier noch in einer näheren Umgebung wohnt, sodass man halt die Möglichkeit hat, an den Dingern immer teilzunehmen, ne? Für jemanden aus dem Westerwald ist es vielleicht nicht unbedingt.
Lohnt sich nicht unbedingt.
Schon gar nicht, wenn man Trailläufer ist.
Nee, nicht wirklich. Gut. Dann vielen Dank für diesen Spartipp und den Leserbrief, Mike. Vielen Dank.
Auf den letzten Meter.
sehr gut. Dann drücke ich dir mal alle Daumen, die ich zur Verfügung habe, für deine Teilnahme am Mauerweglauf. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass du uns auf jeden Fall auf dem Laufenden halten wirst, wie es denn gelaufen ist. Und wir dann nochmal von dir hören. Das kann passieren. Sehr schön, das würde mich freuen. Dann vielen Dank für eure Zeit
Und vielen Dank, dass du da warst, Mike. Du bist ja, können wir noch ganz kurz zum Schluss, du bist ja auch Podcaster, beziehungsweise du nutzt Podcast ein bisschen anders für dein Hörbuch, ne? Magst du da nochmal ganz kurz in zwei Sätzen erzählen, was es ist und wie man es abrufen kann?
Na, es ist kein Hörbuch. Und zwar lese ich im Grunde noch meine eigenen Bücher vor. Und zwar die ersten drei davon haben wir bisher im Podcast behandelt. Weil irgendwann fragte mich mal jemand, ob ich die Dinger zum Hörbuch mache. Aber kostet halt einen Haufen Geld. Und der schlug dann vor, dann mach doch einen Podcast draus. Und dann haben wir auch mit abwechselnden Vorlesern, die mal mehr, mal weniger gut lesen konnten, aber halt eben, wir haben da sowieso keinen großen professionellen Anspruch, haben wir immer ein Kapitel pro Folge, haben wir im Grunde genommen drei Staffeln Podcast aufgenommen mit diesen drei Krimis, die ich da geschrieben habe. Mhm. Nur der vierte, der ist noch nicht vorgelesen. Und da müssen wir mal sehen, wann wir damit anfangen. Vermutlich erst, wenn der fünfte veröffentlicht ist.
Okay. Den Link dazu packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, dass die Leute sich nichts merken müssen, sondern klicken, wo man das findet. Und dann könnte man da auch gerne mal reinhören, wer sich also für Krimis interessiert und die vielleicht auch beim Laufen hören möchte. Und das geht mit dem Buch ja schlecht unterwegs. Ist da, glaube ich, ganz richtig bei dir. Gut, dann.
Das ist richtig, ja.
Vielen Dank. Und ich drücke jetzt das Outro.
Ich will noch dem Mike ganz viel Erfolg wünschen für seinen Mauerweglauf. Dass du gut durchkommst, dass es so klappt, wie du dir es vorgestellt hast, genau. Und gerne danach Feedback geben, wie es denn war für dich.
Zur Not suchen wir uns hinterher nochmal einen Termin.
Das kriegen wir hin. Dann bist du ja nicht mehr so in der Vorbereitung.
Ja, es war nicht so leicht, wie wir festgestellt haben, einen gemeinsamen Termin zu finden, aber wir kriegen jetzt schon hin.
Alles klar. Gut, dann vielen Dank. Und das Outro. Bis dann. Tschö. Sag mal, Sascha, wie du weißt, ist der Trailrunning-Podcast kostenfrei und er wird es auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per PayPal. Wie genau du mich unterstützen kannst, findest du unter trailrunnersdoc.de/supporter. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@trailrunnersdoc.de. Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.